Herzlich willkommen zum Herzkraft-Podcast. Klar, offen und intuitiv. Der Podcast für das Zuhause in dir. Mein Name ist Stefanie Rübke und ich freue mich sehr, dass du heute in dieser Podcast-Folge dabei bist, wenn es um außerkörperliche Erfahrungen geht, im Interview mit Oliver Tappe. Ui, denkst du dir vielleicht, außerkörperliche Erfahrung. Das ist wieder ein neues Themengebiet, wenn es um Sensitivität geht und um all das, was damit für uns möglich wird. Und da gibt uns Oliver heute einen Einblick. Was bedeutet es, außerkörperliche Erfahrungen zu machen? Was sind die Vorteile für uns, wenn wir das tun und erleben? Uns diesem Thema zu widmen, uns dafür zu öffnen und uns auch bewusst für diese Erfahrung entscheiden. Und er zeigt uns auch auf, dass es nichts ist, was nur einer exklusiven Minderheit vorbehalten ist, das zu erleben, sondern dass es für uns alle möglich ist. Und das bei ihm auch dazu geführt hat, dass er seine Sensitivität stärker ausgeprägt hat und sie auch immer vorteilhafter oder bereichernder in seinem Leben einsetzen kann. Und ich vermute, du kennst das auch schon. Es müssen nicht nur Nahtoderfahrungen sein oder die Erfahrung tatsächlich über dem Körper zu schweben oder den Körper von außerhalb zu betrachten, sondern das geht schon viel früher los und davon berichtet Oliver, dass er auch in seiner Kindheit schon einige außerkörperliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich lade dich jetzt ganz herzlich ein, dir das von ihm persönlich anzuhören. Ich kann das wunderbar erklären und veranschaulichen, was das bedeutet. Ja, und auch wie wir einen Zugang dazu finden. Denn besonders hilfreich kann es für uns sein, uns mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es um den Tod geht, um das Sterben geht, was ja für uns oft ein faszinierendes Thema ist, auch ein Thema, das uns manchmal Angst macht, womit wir uns manchmal vielleicht auch gar nicht beschäftigen wollen und warum die außerkörperlichen Erfahrungen dafür total hilfreich sind, das erfährst du in diesem Interview. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration, neue Erkenntnisse und viel Freude bei diesem Gespräch. Hallo, ich begrüße heute ganz herzlich Oliver Tappe zum Interview. Hallo Oliver.
Hallo Stefanie.
Ich finde es so schön, dass du diese Zeit gefunden hast, für uns jetzt die Community, die sensitiven Menschen, uns ein bisschen mitzunehmen in dein Expertengebiet von den außerkörperlichen Erfahrungen, was ja ein spannendes Thema ist und wo wir, glaube ich, auch Sensitivität brauchen oder wo es sehr dienlich ist, wenn wir damit einsteigen wollen. Und ich würde gleich gerne mal einsteigen mit der Frage, kannst du dich noch dran erinnern, als du das erste Mal selbst erlebt hast? So eine außerkörperliche Erfahrung.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und da kann ich mich natürlich sehr gut dran erinnern. Das war ein Moment im Jahr 2000, im November 2000, bei meinem ersten Besuch am Monroe Institute in Virginia. Und dort habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, es passiert nichts für mich. Und wer das Monroe-Institut nicht kennt, es ist so die führende Institution im Bereich der Bewusstseinsforschung. Und der Gründer Robert Monroe hatte 1958 eine eigene spontane außerkörperliche Erfahrung und hat dann ja sein Leben komplett umgekrempelt und sich der Erforschung dieses Phänomens gewidmet. Und später ist ein Institut daraus entstanden, bei dem auch Menschen in Seminaren bestimmte übernatürliche Phänomene erkunden können, unter anderem eben auch außerkörperliche Erfahrungen. Und wie gesagt, für mich war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, hier passiert nicht viel. Man hat dort Kopfhörer auf und bekommt über Stereo mit Unterstützung einer Audiotechnologie bekommt man Meditationen eingespielt und teilweise auch live eingesprochen. Aber immer sind die Frequenzen dahinter gelegt, die binauralen Schwingungen im Gehirn verursachen. Und während dann am ersten und Anfang des zweiten Tages die Menschen schon von grandiosen Erfahrungen berichteten, ist da bei mir nicht wirklich so viel Auffälliges passiert. Und ich erinnere mich an diesen Moment, als ich völlig enttäuscht wieder mal aufwachte nach einer Meditation und man liegt dort in einem Holzverschlag, den Monroe Check Unit genannt hat. Und es soll schalldicht sein, aber Holz knarrt natürlich und arbeitet, aber für die 60er Jahre war das schon ganz gut. Da ist ein schwerer Vorhang davor, dass man sich zurückziehen kann. Und in jedem Zimmer stehen zwei solcher Check-Units. Man hat also eine ziemliche Privatsphäre und ist auch ganz gut vom Lärm abgeriegelt. Das Problem ist, es ist stockdunkel da drin. Und der Lichtschalter war sehr weit oben angebracht an der Wand in der Check-Unit. Und ich musste also mit Mühe, als die Meditation vorbei war, meinen Arm sehr weit hoch strecken, um an den Lichtschalter zu kommen. Und als ich dann den Schalter umlegen wollte, spüre ich plötzlich, wie meine Hand durch die Holzwand fährt und alles wahrnimmt, was ja in dieser Wand auch passiert. Da waren Kabel, man ist dort verkabelt mit Kopfhörern, da ist Dichtungsmaterial drin gewesen und eben das Holz. Also ich konnte wirklich jede Faser und alles, so eine Hand da durchrutschte, nach unten spüren. Und auch wenn das Ganze vielleicht eine Sekunde nur gedauert hat, war das ein unglaubliches Aha-Erlebnis.
Ja.
Und das war eine Teilprojektion, würde man dazu sagen heute, weil es keine volle außerkörperliche Erfahrung im Sinne war, dass dort sich das Bewusstsein komplett anders fokussiert hätte, sondern es war nur mein Arm. Und das Interessante war dann eben, dass ich, als ich die Augen aufmachte vor Schreck, feststellte, dass mein Arm genauso unter der Bettdecke lag wie zu Beginn der Meditation und nie wirklich darunter vorgekommen ist.
Also du hast einen Schreck bekommen zuerst, oder wie war das Gefühl dazu?
Ja, es war erstmal ein Schreck, es war große Verwunderung, Faszination. Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt und musste das dann natürlich auch gleich den Trainern und anderen Teilnehmern berichten, die mich so ein bisschen müde belächelten, die meisten, weil sie schon ganz andere Erfahrungen zu dem Zeitpunkt für sich gemacht hatten. Aber für mich war das so das erste große Erfolgserlebnis, sage ich mal. Und viel größer ist es auch bei diesem ersten Besuch in der ersten Woche dann nicht geworden. Es sind viele Kleinigkeiten passiert, die mir ein komplett neues Realitätsverständnis vermittelt haben. Und ja, die Konsequenz war eben auch nach dieser Woche, dass ich nicht mehr in mein altes Leben zurückkehren konnte oder wollte.
Was heißt konnte? Du hättest ja auch theoretisch vielleicht diese Erfahrung mitnehmen können in dein altes Leben, oder was hat da jetzt entgegengesprochen?
Ich muss dazu sagen, dass ich damals als Fernsehjournalist hauptsächlich tätig war. Ich bin 1991 in die USA ausgewandert und habe hier zunächst in der Touristik gearbeitet und später als Fernsehjournalist und habe diese beiden Berufe in den späten 90ern so ein bisschen parallel auch ausgeübt. Aber in der Zeit, als ich mit dem Monroe-Institut dann in Berührung kam, war ich hauptsächlich Fernsehjournalist und habe gemerkt, dass das, was ich da produziere und das, was ich tue, nicht konform ist mit dem, was ich dort erlebt und verinnerlicht habe in der Woche. Und ich musste mich einfach erstmal zurückziehen für eine Weile, um meinen Kopf wieder neu zu sortieren und meine Gedanken zu sortieren. Mir war irgendwie klar, dass ich mit dem Leben, wie ich es vorher gelebt hatte, obwohl das sehr spannend war von außen betrachtet, sehr viel mit Hollywood-Stars zu tun gehabt und natürlich im sonnigen Kalifornien gelebt, tolle Geschichten erzählt für deutsche Fernsehzuschauer. Aber es war eine Zeit in den 90ern, in Ende der 90er, als die Themen, die mir abverlangt wurden von den Sendern, sehr grenzwertig waren. Es ging sehr viel um Drogen, sehr viel um Sex im Vorabendprogramm, was heute undenkbar gewesen wäre. Und ich habe einfach kein Bedürfnis mehr gehabt, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um mein Leben so zu leben. Und habe mich dann für ein komplettes Jahr ausgeklinkt, um mich neu zu sortieren.
Das verstehe ich. Das sind wirklich sehr Themen, die sehr weit voneinander entfernt sind. Ne? Und diesem Jahr, als du dich dann neu sortiert hast, hast du für dich festgestellt, dass diese Themen mit der außerkörperlichen Erfahrung, dass sie für dich sehr wichtig sind und bist dann auf diesen Weg gegangen, auch zu lernen, andere Menschen darin zu trainieren, weil das machst du ja heute.
Das mache ich heute und seit geraumer Zeit auch voll hauptberuflich und zu 100%. Der Weg dahin war allerdings recht stolprig, muss ich sagen, weil ich mich selber nie in dieser Rolle als Lehrer oder Trainer gesehen habe. Das war nie Teil meines Lebens. Ich hatte auch wahnsinnigen Respekt überhaupt vor dieser ganzen Arbeit und habe natürlich auch gesehen, was die Trainer am Monroe-Institut zu leisten hatten und mit was für einer Sensibilität sie dort zugange waren. Und diese Erfahrung, die fehlte mir ja zu dem Zeitpunkt komplett. Und so habe ich habe in dem Jahr, in dem ich mir eine Auszeit genommen habe, und ich muss heute sagen, ich bin extrem dankbar, dass ich finanziell in der Lage war, das überhaupt zu machen, weil sowas kann nicht jeder. Aber ich habe damals all mein Erspartes genommen und bin nach Australien und habe eine einjährige Vollzeit-Yoga-Lehrerausbildung gemacht, weil ich nicht einfach nur so rumreisen wollte, sondern irgendwie auch was machen wollte, was mir vielleicht Spaß und Freude bereitet. Und da habe ich festgestellt, dass das Yoga und die Arbeit von Monroe für mich zwar sehr gut zueinander passten, aber für die Yogis nicht. Ich bin in einer sehr traditionellen Weise ausgebildet worden und da war kein Raum für Audiotechnologien oder für außerkörperliche Erfahrungen, sondern ich musste dort sehr, sehr strikten Regeln, was Meditieren und Atemübungen und eben auch die Abfolge der Asanas anging. Und das war wie so ein Gefängnis für mich eigentlich in diesem Jahr. Es waren grandiose Erfahrungen, aber ich hatte am Monroe-Institut so einen kleinen Hauch von Freiheit plötzlich gespürt und ein Potenzial gesehen, wo ich gedacht habe, da möchte ich dran anknüpfen. Und leider war es in der Yoga-Philosophie des Gurus oder Meisters, unter dem ich gelernt habe, eben sehr beengend. Und das hat mir dann später diese Erfahrung habe ich dann auch genutzt und habe sie integriert und habe mich dann aber abgewandt und bin 9 Jahre lang tatsächlich mit 2 Koffern durch die Welt gezogen, auf der Suche nach Antworten und auch um zu verstehen, was mit mir passiert, weil ich das Gefühl hatte, dass ich plötzlich anders wahrnehme, dass ich plötzlich viel sensibler oder sensitiver bin, als das früher war, wobei ich heute rückblickend vielleicht sagen möchte, diese Sensitivität war eigentlich immer da. Wenn ich so meine Kindheit anschaue und die Herausforderungen, die ich damals als Kind und Jugendlicher hatte, da hätte man heute Diagnosen für. Ne? Früher gab es da nichts. Da hat man gesagt, der Junge ist faul, ne? Und der kann sich nicht konzentrieren. Aber in Wirklichkeit habe ich also extrem schöne Wahrnehmungen gehabt, schon als Kind und Jugendlicher, und habe, wie ich heute auch weiß, auch schon außerkörperliche Erfahrungen gehabt. Allerdings eher aus einem nicht so schönen Grund, und ich weiß von vielen Kindern und Jugendlichen, dass diese Erfahrungen geschehen, wenn sie unter extremem Stress stehen und Fluchtorte im Geist sozusagen suchen. Und ich habe erst vor einigen Jahren durch Zufall einen dieser Orte wiedergefunden, an denen ich mich als Kind wohlgefühlt und zurückgezogen habe. Aber als Kind wusste ich natürlich nicht, was ich da mache. Da war das wie eine Art Traumwelt, in die ich eintauche. Und diese Erkenntnis, die ist mir tatsächlich erst vor einigen Jahren gekommen. Also
finde ich total, finde ich total spannend. Ja. Also du sprichst jetzt bestimmt von diesen Diagnosen wie ADS wahrscheinlich, ne? Diese Träumerchen.
Genau, Hyperaktivität, ADS, alles, was da in dieses Spektrum noch weitestgehend hineinkommt. Und ich habe mich als Schüler immer sehr unverstanden gefühlt. Ich bin da auch gar nicht mitgekommen in der Schule. Nicht mit der Art und Weise, wie der Unterricht geführt wurde, nicht mit den Lehrern. Es war also eine sehr, sehr holprige Zeit. Bin am Ende auch mit Ach und Krach habe ich noch einen Schulabschluss bekommen und bin dann aber mehr oder weniger nur unter der Bedingung, dass ich gesagt habe, ich verlasse die Schule nach der 10. Klasse. Und heute weiß ich, was da mit mir los war. Und heute kann ich rückblickend sagen, okay, wenn ich das ein oder andere Werkzeug gehabt hätte, was mich besser unterstützt hätte in meiner Kindheit und Jugend, dann wäre ich vielleicht ein brillanter Schüler gewesen. Weil heute habe ich durch außerkörperliche Erfahrung ausgerechnet gelernt, dass es Dimensionen gibt, in denen ich Wissen einfacher aufnehmen kann und verarbeiten kann. Und Dinge, die ich als Schüler überhaupt nicht vermochte, zu verstehen, die kann ich heute sehr gut und sehr einfach verstehen und integrieren.
Ich finde das super spannend, weil du auch sagst, dass in diese Traumwelten, dass das für dich auch eine Form von außerkörperlichen Erfahrungen ist. Also ich habe auch irgendwann diese ADHS-Diagnose bekommen. Ich bin nicht so sehr in diese Traumwelten eingetaucht, sondern ich habe immer, mein Zufluchtsort war immer die Natur, so in erster Linie. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, weil dann vielleicht die Hörer auch merken, dass das nicht so was Außergewöhnliches ist, dass das mehr Menschen erleben, wie du das beschreibst.
Ja, ich weiß aus meiner heutigen Perspektive und auch durch Gespräche mit Eltern und auch Jugendlichen, dass besonders unter extremem Stresseinfluss ein geistiger Rückzug geschieht. Wenn ein Kind sich unverstanden fühlt, dann braucht es einen anderen Anker, als die Familie bieten kann. Da eigentlich sollte die Familie ja das Feld sein, in dem absolute Sicherheit gegeben ist. Und wenn das nicht der Fall ist, bei mir war die Situation jetzt auch sehr besonders. Ich bin in einem Hotelbetrieb groß geworden, wo es keine abgeschlossene Wohnung gab, wo wir nie gemeinsam am Tisch gesessen haben, um Mahlzeiten einzunehmen. Ich bin in einem Restaurant versorgt worden. Das ist natürlich keine Situation, die jetzt irgendwie der Norm entspricht. Und ich will da auch um Gottes Willen meinen Eltern gar keinen Vorwurf machen, weil das war ihr Business, das war ihr Job und die haben das Beste getan, was sie tun konnten. Aber Gastronomen müssen arbeiten. Und zwar nicht 8 Stunden am Tag, sondern 18 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche. Und wir hatten außer am Heiligen Abend das Hotel nonstop geöffnet. Mhm. Und deshalb habe ich diese Sicherheit der Familie nie gehabt. Und zudem kamen eben Stressfaktoren wie Mobbing in der Schule und dieser Leistungsdruck, dem ich nicht standhalten konnte. Und meine Flucht war nach innen. Ich habe mich in Räume geflüchtet, die ich mir in Anführungsstrichen ausgedacht habe. Und in die ich dann, ja, wie ein neues Zuhause sozusagen, in dem die Welt in Ordnung war. Ich hatte dort Freunde, ich hatte dort Sicherheiten und es war schön, es war angenehm und ich konnte irgendwann den Schalter einfach umlegen. Und das habe ich oft während des Unterrichts gemacht, wenn das für mich nicht mehr passte mit dem Informationsfluss, der viel zu schnell und viel zu aggressiv auf mich zukam, dann bin ich dorthin. Und interessant ist, dass diese Gedankenkonstrukte, dass man die in nicht physischen Umgebungen später wiederfindet. Denn alles, also es gibt sehr viele nicht physische Umgebungen, wie zum Beispiel das Gebiet, was wir als Jenseits allgemein hin beschreiben. Das ist nichts anderes als ein, ja, Monroe würde sagen, Thought Construct, Gedankenkonstrukt ist kein schönes Wort, aber es ist eine Manifestation der Gedanken von Milliarden von Seelenanteilen, die nach ihrem physischen Ableben durch dieses Gebiet kommen, um sich zu regenerieren, um sich neu auszurichten, neu zu sortieren, um dann ihren Weg weiterzugehen. Und genauso können wir mit unseren Gedanken Dinge manifestieren, die erstmal in nicht physischen Orten in Erscheinung treten. Und wenn sie kraftvoll genug werden, dann arbeiten sie sich bis in die physische Dichte vor. Ein ganz klassischer Manifestationsprozess. Alles beginnt mit einem Gedanken.
Ja.
Und als ich vor einigen Jahren während einer außerkörperlichen Erfahrung völlig absichtslos in mein altes Zuhause plötzlich kam, da war für mich, das war ein unglaublich interessanter Moment, wo ich gedacht habe, wow, hier ist alles ein bisschen verstaubt, aber der Ort ist da.
Der Ort ist da.
Ja, also energetisch ist es so, dass das natürlich ein Gedankenkonstrukt Stabilität verliert, wenn es nicht ständig gefüttert wird.
Ja.
Aber ich habe das als Kind und Jugendlicher über Jahre hinweg gefüttert, also hat es eine relative Stabilität gehabt. Und der Ort ist nach wie vor da.
Wow.
Ja, also interessant ist, dass zum Beispiel Remote Viewer solche Gebilde wahrnehmen können. Ich habe selber ein Interview gemacht mit dem Stefan Franke, der im Remote Viewing sehr speziell unterwegs ist. Und das war ganz toll auch zu hören, wie er sagt, diese Gedankenkonstrukte sind für mich sichtbar, wenn ich sie als Ziel habe. Und das begreifen viele Menschen nicht, dass unsere Gedanken tatsächlich Konsequenzen haben. Wir beschränken das ja immer auf die Box der physischen Realität und denken vielleicht, die so alltäglichen Gedanken, die ich hier denke, die schaffen es nicht hier raus. Also jeder Gedanke, der geht in das Multiversum sozusagen und manifestiert sich irgendwo.
Kannst du uns kurz nochmal eine Erklärung geben über Remote Viewing?
Ja, in einem Satz ganz einfach ist die Fähigkeit, über Zeit und Raum hinaus wahrzunehmen. Das heißt, energetisch in die Vergangenheit oder auch in eine mögliche Zukunft reisen zu können, um Phänomene zu betrachten oder ja, also man kann damit Spionage betreiben, also alles Mögliche. Ne? Das ist ein sehr breites Feld. Es wird in der Industrie heute verwendet oder auch im Finanzbereich. Leute, die Fähigkeit haben, gewisse Tendenzen oder Trends in der Zukunft zu erkennen, die können damit sehr viel Geld verdienen auch. Oder man kann das natürlich auch zu sehr guten allgemeinnützigen Zwecken einsetzen.
Ja, okay, danke. Super spannend, was du da erzählst. Wobei ich eben hängen geblieben bin, war dieser Aspekt, dass du sagtest, du bist in deine Innenwelten getaucht als Kind. Gleichzeitig heißt es ja außerkörperlich Erfahrung.
Ja.
Wie kriegen wir die beiden Begriffe zusammen?
Ganz einfach im Prinzip. Irgendwann kommt die Realisation, wenn man sich lang genug mit diesem Thema beschäftigt und eine Reihe von Erfahrungen hatte, dass der Körper nur eine Art Vehikel ist für das Bewusstsein, was seinen Sitz aber außerhalb hat. Ich beschreibe es immer ganz gerne heute so, in der Moderne, das Bewusstsein ist nicht im Körper, sondern der Körper ist eine Projektion des Bewusstseins. Mhm. Und somit ist Bewusstsein eigentlich hier überall, ne? Alles ist Bewusstsein und hier hat das Bewusstsein eine Manifestation unternommen in Form eines Körpers, um gewisse Erfahrungen zu sammeln in dieser Inkarnation. Aber der Körper ist bei einer außerkörperlichen Erfahrung eigentlich eine Frage der Betrachtung, ne? Da ist nicht wirklich was aus dem Körper austritt, wie das in der alten Literatur oder auch in vielen Filmen dargestellt wird. So war unser Verständnis in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Heute sind wir weiter mit dem Phänomen. Sicherlich kann die Wahrnehmung dahin gehen, dass sich das Bewusstsein aus dem Körper herausrollt oder dass ich als Werkzeug eine sogenannte Austrittstechnik nutze, wie mich an einem imaginären Seil aus dem Körper zu ziehen oder ja, es gibt hunderte von Austrittstechniken, aber unterm Strich ist es so, was hier passiert, ist nicht, dass da etwas austritt, sondern wir verlegen unseren Wahrnehmungsfokus einfach an eine andere Stelle. Und je nachdem, wie stark die Verbindung zu den Daten, nenne ich das jetzt mal, die hier noch reinfließen von der physischen Ebene, wie stark die Verbindung ist, hier noch ist die Wahrnehmung entweder schwammig oder deutlich. Und eine außerkörperliche Erfahrung kann also auch so stattfinden, dass ich vielleicht noch immer 50% meiner Wahrnehmung hier habe und die anderen 50% im Jenseits oder irgendwo anders in der nicht physischen Welt oder auch in der physischen Welt.
Mhm. Das heißt, für dich würden dann auch so Erfahrungen wie ich aus anderen Leben gehören für dich dann auch, würden auch dazu gehören zu außerkörperlichen Erfahrungen.
Ja. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu vage. Erfahrungen aus anderen Leben sind für mich eher Teile einer großen Datenbank. Die über jedes Leben, aus meiner Perspektive zumindest, ist abgespeichert in allen Facetten. Also der komplette Datensatz ist hinterlegt in unserem höheren Selbst, wenn man so will. Und da sind Tausende und Abertausende von kleinen Kristallen, so kann man sich vielleicht vorstellen, die dort aufeinandertreffen. Und jedes Kristall ist eine Lebenszeit, ne? Oder jede Verbindung, die dort entsteht, ist eine Lebenszeit gewesen. Und die Frage, die wir uns heute immer noch stellen dürfen, ist, inwiefern passiert das überhaupt linear in dieser Abfolge, wie unser Menschenverstand es gerne sehen möchte, oder vielleicht eben auch zum Teil parallel. Das ist immer noch ein Thema, was breit diskutiert wird. Und es gibt sowohl Stimmen, die ganz eindeutig Sinn machen, die sagen, nein, das ist alles passiert das parallel und überschneidend. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, nein, das muss linear passieren, damit Evolution überhaupt stattfinden kann. Aber vielleicht gibt es da auch einen Mittelweg, dass das sowohl als auch passiert. Und ich denke, vieles können wir mit unserem Erbsenhirn noch gar nicht wirklich am Ende verstehen.
Aber da habe ich auch lange drüber nachgedacht und habe da jetzt gerade vor kurzem eine Antwort gefunden, für mich, die ich sehr stimmig finde, so auch mit, wo wir mit unserer Konzentration eintauchen, unserem Seelenbewusstsein, ja, dass wir das wahrnehmen können, dass das quasi parallel ist, aber dass das auch dann auch für die Seele aufgereiht ist in einer Zeitlinie. Und wir können quasi mit unserem Bewusstsein da jeweils eintauchen. Aber das ist jetzt eigentlich schon wieder ein anderes Thema.
Ja.
Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, ich habe das selber zweimal ganz bewusst erlebt. Und zwar sagt man ja so spontane außerkörperliche Erfahrung, wo ich habe keine Absicht gesetzt, sondern ich habe mich auf einmal oder beide Male selber quasi meinen Körper liegen sehen. Einmal im Bett, einmal in so einer Meditationsrunde in einem Seminar, und es hat mich jedes Mal total erschreckt, weil ich wirklich nicht mehr die Verbindung zu meinem Körper in dem Moment gespürt habe. Das hat mich so erschreckt, dass ich dachte, komme ich denn da wieder zurück? Ich bin ganz schnell zurückgekommen, weil ich mich ja entschieden habe in dem Moment, ich gehe mal ganz schnell wieder zurück, weil das macht mir jetzt hier gerade Angst, was ich hier erlebe. Und ich denke, das kennen vielleicht viele Menschen. Hast du da Hilfen, Unterstützung, solche Erfahrungen zu machen, um diese Zweifel oder diese Ängste zu begegnen? Und dann einen guten Schritt, wenn ich mich für das Thema öffne?
Ja, also in meinem Training sozusagen, wie die Art und Weise, wie ich es vermittle, wird eine Menge, wie wir im Englischen sagen, Footwork erstmal betrieben. Also erstmal wird die Vorbereitung nimmt den größten Teil ein eines Kurses, damit den Menschen erstmal überhaupt klar wird, warum bin ich hier, warum suche ich die Erfahrung. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil wir auch Unterstützung brauchen, energetische Unterstützung aus der geistigen Welt. Und denen ist es immer ganz wichtig, dass wir mit einer authentischen Absicht unterwegs sind. Und diese Absicht, die wird dann auch unterstützt. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will eine außerkörperliche Erfahrung haben, damit ich bei meinen Nachbarn spionieren kann, dann ist es nicht unbedingt was vom großen Bewusstseinssystem und den untergeordneten Intelligenzen getragen oder unterstützt wird. Dann sind diese Ängste, die du gerade angesprochen hast, die sind, glaube ich, das größte Hindernis. Na, das, was du erlebt hast, das höre ich sehr häufig von Menschen, auch in meinen Workshops. Viele kommen aus dem Grund, weil sie sagen, ich habe das schon mal erlebt, ich möchte das jetzt wieder erleben. Aber wenn, so wie du das erlebt hast, so eine spontane außerkörperliche Erfahrung, die passiert ja komplett egofrei. Mhm. Da ist kein Ich will, sondern das passiert. Und da ist ein Stück, da ist eine Qualität drin, die ich als Hingabe bezeichnen würde, auch wenn sie unbewusst passiert, diese Hingabe. Du gibst dich einem Prozess hin, in einem tiefen Vertrauen, und es passiert etwas, was mit dem du nicht gerechnet hast. Ja. Du bist deinem authentischen Selbst ein Stück weiter oder näher gekommen. Und auf diesem Weg hast du eine andere Perspektive plötzlich eingenommen. Das Betrachten des eigenen Körpers ist das Schwierigste bei außerkörperlichen Erfahrungen. Mir gelingt das nicht häufig. Ich muss aber auch sagen, ich bin leider nie in der glücklichen Situation gewesen, dass ich spontane Erfahrungen hatte, zumindest anfangs nicht. Heute passiert das schon häufiger, aber für mich ist der Weg immer weg vom Körper, weg vom Körper. In dem Moment, wo ich mir bewusst werde, oh, da ist mein Körper, dann macht's zack und dann bin ich wieder drin. Sozusagen, okay. Dann ändert sich der Bewusstheitsfokus oder Bewusstseinsfokus und ich nehme wieder die physische Perspektive ein. Und somit haben die meisten Menschen gar nicht die Wahl, weil dieser Magnetismus so stark ist, dass der eigentliche Weg nur weg sein kann. Und ich sage immer, vergeudet eure Zeit nicht damit, eine Absicht zu fassen, euch selber beim Schlafen zuzugucken oder euch selber anzuschauen, weil das könnt ihr im Spiegel, dafür braucht ihr keine außerkörperliche Erfahrung. Wenn die von Erfolg, insofern man da überhaupt von reden kann, gekrönt sein soll, dann muss das Bewusstsein möglichst weit weg vom physischen Körper refokussieren. Mhm. Und Ängste spielen dabei eine enorme Rolle. Zum einen haben wir Ängste, die wir mitbringen, mit denen wir geboren werden, wie zum Beispiel die Angst vorm Fall und die Angst vor lauten Geräuschen. Das ist ein Selbstschutzmechanismus, den wir mitbringen, der in unserem DNA ist. Und das können wir natürlich auch ein Stück weit hier bearbeiten und uns daran gewöhnen. Aber ein kleines Kind, was diese Ängste nicht hätte, wäre recht schutzlos ausgeliefert und würde sicherlich vom nächsten Dach springen, weil nur, ja, früher konnte ich auch fliegen, bevor ich in diese Welt gekommen bin. Ne? Und aber es gibt viele eben hausgemachte Ängste und ich glaube, deswegen haben Kinder eben auch so viele schöne Erfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen, weil sie sich immer noch ein Stück weit erinnern, besser als wir. Mhm. Wie einfach das ist und wie schön das ist. Wenn wir heute so Erfahrungen haben, dann wird unser Glaubenssystem ein Stück weit, da wird ein Loch reingesprengt in diese Box, die wir uns gebaut haben. Und das erschreckt uns aus Gründen, die entweder hausgemacht sind von uns selbst oder die uns auferlegt wurden von unserem Umfeld. Ob das wenn man religiös aufgewachsen ist, dann spielt das eine Rolle, je nachdem, wie die Eltern unterwegs waren, die Lehrer, das Umfeld, all diese und die Medien vor allen Dingen auch. Und viele Ängste sind eben auch da, weil in unserem täglichen Konsum Angst immer wieder angeboten wird. Eine Angst verkauft sich. Und das war damals mein größtes Problem, warum ich nicht mehr in die Medienwelt zurückgehen wollte und konnte, weil ich plötzlich gemerkt habe, damals schon in den 90ern, im Prinzip verkaufe ich hier Angst. Nur das bringt Zuschauer und Einschaltquoten. Es ging immer nur um Spannungsbogen und um Sensationen und desto mehr Nachrichten verkaufen sich, weil sie schlecht sind, nicht weil sie gut sind. Und das ist leider auch ein Faktor, der uns, ich nenne das immer gerne, den Rucksack mit Ängsten, der wird immer schwerer und schwerer. Und es gibt Methoden, die sehr effizient auch zu bearbeiten. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Und das hilft sehr gut, wenn wir an unser Unterbewusstsein herantreten, sei es durch Hypnose oder durch Selbsthypnose oder auch durch die Arbeit, die ich mache. Kann man daran und kann diesen Ballast einfach mal abschmeißen. Und merkt dann hoffentlich auch durch die Veränderung der Wahrnehmung, wenn Ängste nicht mehr so präsent sind, dass da mehr ist als nur physische Materie. Und dass wir da uns für etwas öffnen können, was unfassbar schön und interessant ist.
Stimmt. Also du hast jetzt ja einen Vorteil schon mal genannt. Wenn ich mich diesem Thema widmen möchte, außerkörperliche Erfahrung, ich bin dort auch in der Lage, Ängste loszulassen oder Zugang auch zum Unterbewusstsein zu bekommen. Was hat das noch für Vorteile? Warum macht das Sinn, das zu tun?
Ich begreife heute meine eigenen Mechanismen und die Mechanismen anderer sehr viel besser, weil durch diese erhöhte Sensitivität, die sicherlich durch das kontinuierliche Üben von außerkörperlichen Erfahrungen auch immer mehr gewachsen ist, habe ich einen anderen Blick als vielleicht der Durchschnittsmensch. Wenn ich eine Begegnung habe mit einem, muss nicht mal ein fremder Mensch sein, es kann egal welcher Mensch das ist. Ich erkenne sehr schnell, wo ist der gerade, wie fühlt er sich, ist er geerdet oder ist er nicht geerdet, ist er mit Ängsten belastet oder hat er vielleicht auch Entitäten in seinem Umfeld, die in irgendeiner Weise in Resonanz getreten sind, die vielleicht nicht förderlich sind. Also es gibt eine ganze Brandbreite von interessanten, nicht nur Phänomenen, aber auch Fähigkeiten, die man allein durch das Üben von außerkörperlichen Erfahrungen entwickelt. Und für mich sind das alles so Nebeneffekte gewesen, wie Medialität zum Beispiel. Ich habe nie eine Ausbildung zum Medium gemacht und trotzdem kann ich Verstorbene wahrnehmen und kann auch kommunizieren. Das ist aber einfach passiert, weil plötzlich eben sich das Blickfeld geöffnet hat und nicht nur über die 5 physischen Sinne wahrgenommen wird, sondern irgendwann werden die Hellsinne so weit ausgeprägt, dass man mehr damit beschäftigt ist, die auszuschalten und in Schach zu halten, als sie bewusst eben zu öffnen, ne, weil der Informationsfluss sonst einfach zu groß auch werden kann. Aber das Größte für mich an den außerkörperlichen Erfahrungen ist immer gewesen, dass da eine direkte Erfahrung möglich ist, die bestätigt, der Tod ist eine Illusion, ist eine komplette Illusion. Das ist einfach ist nicht mal eine Wandlung, will ich sagen, sondern ich bin in dem Moment, wo ich sterbe, bin ich immer noch der gleiche, der ich vorher war, nur ohne physischen Körper. Und ich mache andere Erfahrungen und habe andere Grundgesetze, je nachdem, in welcher Umgebung ich mich befinde. Es gibt keine Schwerkraft mehr, ich kann also fliegen, es gibt kein lineares Zeitgefüge in dem Sinne, wie wir es kennen. Es sind einfach andere Grundgesetze, aber der Typ, die Persönlichkeit, alles mit allem, was dazugehört, mit dem ganzen Datensatz aller Erfahrungen, die lebt weiter. Und dann beginnt irgendwann der Prozess der Transformation. Und für mich ist es, glaube ich, so das Schönste und Größte gewesen, auch mitzuerleben, wie Menschen sterben. Und zwar nicht in der Rolle eines Sterbebegleiters in klassischer Hinsicht, wie das in Hospizen passiert, was eine grandiose und wichtige Arbeit ist, aber aus der nicht physischen Perspektive mitzuerleben, wie dieser Körper seinen Geist aufgibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Manifestation des physischen Körpers, die wird nicht weiter gefüttert von dem Geist, sondern zerfällt das, ähnlich wie die Gedankenkonstrukte. Der physische Körper dekompostiert und ist dann irgendwann nicht mehr da. Warum nicht? Weil er auch nicht mehr gefüttert wird von dem Geist, der ihn früher bewohnt hat. Ja, wir sind ja hier so viele Stunden am Tag damit beschäftigt, unseren Körper gedanklich aufrecht zu erhalten. Der hat gar keine Chance, sich zu disintegrieren. Denn da ist ein Krankheitsbild am Wüten in irgendeiner Form. Aber in der Regel pflegen wir unseren Körper mit unseren Gedanken und manifestieren dadurch eine gewisse Stabilität auch.
Ja, das hat mich jetzt gerade wirklich berührt auch. Also das so, wie du das beschreibst, zu sehen. Ich jetzt auch gerade mit dem Tod irgendwie ein familiär da nochmal anders beschäftigt war. Weil wir wissen das ja auch alles, was du sagst. Ja, das ist ja, wie keine neuen Informationen, aber dann mit diesem Thema ganz dicht so beschäftigt zu sein, da habe ich auch gemerkt, da alle Ego-Strukturen auch anspringen und wieder neue Prozesse losgehen. Ne? Und das finde ich ein sehr stimmiges Argument zu sagen, ja, das ist für mich ein Aspekt. Ich möchte mich gern diesen außerkörperlichen Erfahrungen widmen. Du lebst ja in den USA, aber du bietest auch Kurse an in Deutschland, ne? Sogar also Live-Kurse, oder? Machst du das noch?
Ja, ich komme 4-mal im Jahr in der Regel nach Deutschland und gebe dann immer so eine Serie von 2 oder 3 im Moment nur noch Workshops und fliege dann wieder zurück. Das hat sich interessanterweise so manifestiert, ohne mein bewusstes Zutun, nenne ich das jetzt mal. Und du hast vorhin, um da nochmal wieder anzuknüpfen, ich hatte erwähnt, dass es für mich ein holpriger Weg war, zu dieser Trainertätigkeit zu kommen, weil ich mich innerlich nie dazu berufen gefühlt habe und bereit dazu war. Aber das ist auch ein Aspekt einer außerkörperlichen Erfahrung letztendlich gewesen, in der mir aufgezeigt wurde, dass ich meine Fähigkeiten, die ich in den unterschiedlichen Berufen, die ich erlernt habe und ausgeübt habe, dass ich diese Fähigkeiten sehr gut hier verarbeiten kann. Und ich erinnere mich sehr gut an den Moment, als mich die ehemalige Direktorin des Monroe-Instituts ansprach und gesagt hat, hast du nicht Lust, Trainer zu werden? Und mir dann aber auch genau erklärt hat, was das alles involviert. Das ist eine Sache, eben vor einer Gruppe zu sitzen und Erklärungen abzugeben, aber da ist ein Geschäft dahinter. Und das will geführt werden. Und das ist bei mir ist das auf zwei Kontinenten gleichzeitig. Und das ist das, was den Hauptteil meiner Arbeit am Ende ausmacht, das Geschäft zu führen, in Anführungsstrichen. Und wenn es dann sich darauf kondensiert hat, dass nur noch der Workshop ansteht am nächsten Tag, dann ist es für mich so, jetzt kommt die Sahnehaube. Jetzt kann ich mich ausruhen, in Anführungsstrichen. Und für mich war dieser Druck, der damit zusammenhing, bin ich gut genug gebildet? Ist mein Training ausreichend? Habe ich selber genug Erfahrungen? Selbstwert hatte ich nicht genug, damals. Und Selbstwertgefühl zumindest nicht. Und habe es mir deshalb sehr, sehr schwierig gemacht in den ersten Jahren. Wenn ich heute zurückblicke, dann kann ich darüber lachen und denke auch, okay, das hat alles seinen Sinn. Ne? Und es hat eben, ich habe diese enormen Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil mein Ego im Weg stand. Und die Ängste, die Existenzängste vor allen Dingen. Ne? Was, wenn ich ein Seminarhaus miete und es kommt niemand? Ist Weihnachten und keiner geht hin? Und ich habe durch die sehr enge Zusammenarbeit mit den Energien, die wir allgemeinhin als Geisthelfer bezeichnen, In dieser Zusammenarbeit habe ich meine Berufung und auch meine Erfüllung gefunden, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht wirklich was tun, sondern ich kann sehr intuitiv arbeiten und die übernehmen einen gewissen Teil. In einer Meditation ist mir mal ganz deutlich gesagt worden, das ist jetzt so 5-6 Jahre her, als ich wieder mal in Existenzängsten schwelgte und dachte, wenn ich jetzt noch mehr Seminare gebe, dann habe ich kein sicheres Einkommen womöglich. Und dann kam in der Meditation ganz klar die Stimme, die sagte, du sorgst für den Raum, du stellst den Raum bereit und wir bringen die Leute. Und das ist für mich so ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Und es war so deutlich. Und ich habe gelernt, dieser Stimme zu vertrauen, und seitdem ist jeder Workshop ausgebucht gewesen und ich habe mich nie wieder sorgen müssen um irgendetwas. Wunderbar. Und ich mache, also wer mich kennt, der weiß, ich habe zwar Newsletter, aber ich habe, glaube ich, schon seit 6 Wochen keinen mehr rausgeschickt oder seit 5 Wochen, weil ich einfach denke so, ich habe gar nichts, was ich verkaufen kann oder verkaufen will. Ich bin niemand, der mit dem Bauchladen rumläuft und ständig irgendwelche Angebote hat, sondern ich gebe eine Handvoll Workshops im Jahr und wenn die voll sind, dann ist es gut. Dann freue mich, dass Menschen Erfahrungen machen können, aber es ist nicht unbedingt so, dass ich versuche, daraus zu kapitalisieren, sondern ich will auch ein bisschen Lebensqualität für mich bewahren und nicht nur tun, 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 tun.
Sehr sympathisch, ja. Verstehe ich gut. Ja, danke. Das heißt, jeder, der sich da jetzt von angesprochen fühlt und auch mal sich näher informieren möchte, findet die Links hier unter dem Interview. Ich meine auch, du hattest auch ein paar Blogartikel zu diesen Themen auf der Webseite, wo man sich auch schon mal so ein bisschen tiefergehend informieren kann.
Ja, ich habe eine Weile lang geschrieben. Heute mache ich es dann eher über YouTube-Videos, weil das Sprechen einfacher ist als das Tippen. Anfangs, wie gesagt, habe ich sehr viel oder einige an Blogartikeln zu den Themen gemacht, aber ich habe auch einiges an YouTube-Videos gemacht für Leute, weil immer wieder auch die gleichen Fragen kommen. Und ich denke, das nimmt mir so ein bisschen an Arbeit ab, wenn ich sagen kann, schau dir das Video dazu an, dann muss ich keine E-Mail ausführlichst beantworten zu jeder Frage. Und also man findet auf jeden Fall genug darüber. Aber ich muss auch sagen, es ist eine gewisse Vorsicht geboten, wie in allen grenzwissenschaftlichen Bereichen. Und das ist etwas, wo ich immer ganz vehement auch, ich will nicht sagen warne, aber um Aufmerksamkeit bitte die Leute. Schaut genau, was ihr konsumiert und wen ihr konsumiert zu diesen Themen. Weil da ist eine Menge Scharlatanerie auch unterwegs. Und heute verbringe ich einen geraumen Teil meines Tages damit, E-Mails zu beantworten von Leuten, die geschädigt wurden, weil sie sich irgendwelchen augenscheinlichen Experten oder Meistern zugewandt haben, die so selbsternannte Gurus, ne, die eine tolle Show auflegen, aber gar nicht wissen, was sie damit verursachen, unterm Strich. Ne, und das finde ich ganz, ganz wichtig auch immer. Für mich macht es das Leben wirklich schwer, weil diese Thematik außerkörperlicher Erfahrung, die ist in den letzten 10 Jahren explodiert in der breiten Masse, sage ich mal. Vor 20 Jahren haben wir da hinter vorgehaltener Hand drüber geredet und bloß nicht in der Öffentlichkeit, weil wir Angst haben musste, dass mal weggesperrt wird. Ne? Aber heute gibt es viele Menschen, die dank Filmen oder Dokus oder Büchern eben auch darauf aufmerksam geworden sind. Aber es gibt eben auch viele, die versuchen, ein großes Kapital draus zu schlagen. Und das natürlich dann immer, also ich gebe immer gerne mit den Leuten, wenn da mehr Bauchladen im Vordergrund steht und der Verkauf im Vordergrund steht von Produkten, dann ist da für mich keine Authentizität dahinter. Na, dann ist die Absicht, diesen Beruf oder dieses Lehramt, wie ich sag mal ganz gerne, auszuüben, nicht die richtige.
Ja, ich habe immer auch, oder mein Hinweis war bislang immer auch darauf hinzuweisen, zu sagen, was sagt denn deine Intuition dazu? Ja, also gibt es irgendwie so ein Interesse, so ein Sog? Und dann die Stimme des Herzens zu befragen, sozusagen, gibt es da ein Ja oder gibt es ein Ja-Aber oder dann doch nochmal genauer hinzugucken, sich einfach die Zeit auch zu nehmen, bis man diese innere Gewissheit hat, ob das jetzt die richtige Person ist, richtige Lehrer oder Lehrerin dafür. Ne?
Ja, das fand ganz ich genau.
Das fand ich übrigens auch super spannend, weil für mich steht ja immer so die Intuition als Thema so im Vordergrund, in der Vermittlung auch. Und da hattest du auch, glaube ich, mal von gesprochen in einem Video, was ich gesehen hatte von dir, dass auch mit diesen außerkörperlichen Erfahrungen der Zugang zur Intuition besser werden kann, also die Wahrnehmung davon oder die Verbundenheit damit. Hast du das
absolut
auch so erlebt?
Also, ja, das sehe ich bei meinen Teilnehmern, das sehe ich und ich bin mit vielen über die Jahre auch dann privat in Kontakt geblieben und oder auch befreundet und freue mich über jeden, der seinen Weg weitergeht, ne, und vielleicht auch andere Sachen ausprobiert und Dinge. Ich bin großer Freund davon, bei mir kann man nicht alles lernen, aber es gibt vielleicht wesentliche Bausteine, die ich vermitteln kann, die man wieder integrieren kann mit einer anderen Art von Arbeit und insbesondere jetzt mediale Arbeit. Ich fühle mich immer mehr auch dazu hingezogen, sogenannten Medien zu, ja, ich will nicht sagen zu helfen, aber sie dahingehend zu unterstützen, dass sie ihr Blickfeld noch weiter ausbauen können und nicht nur als Botschafter fungieren zwischen der geistigen Welt und der physischen Welt, sondern vielleicht auch selber erfahren, wie sieht's denn da drüben aus und was machen die dort? Und so kann diese mediale Arbeit eben auch eine ganz andere Qualität annehmen. Ne, sowas finde ich dann sehr schön. Alles ist ja irgendwo komplementär auch. Ne, und ich kann vielleicht ein oder zwei Bausteine liefern für etwas, was wieder einen neuen Sinn ergibt, wenn man sich anderen Modalitäten zuwendet. Und ich habe mich auch im Laufe der Jahre verändert. Ich bin sehr strikt in der Mondo-Methode sehr lange gewesen. Dann habe ich mir irgendwann aber auch erlaubt, ich bin ja ich und kann auch andere Dinge integrieren in die Arbeit, auch wenn die Institution das nicht unbedingt befürwortet. Aber ich muss ja meinem Ruf folgen und diesem Bauchgefühl, der was da ist. Und finde es eben ganz wichtig, Entscheidungen nicht unbedingt immer hier zu treffen, sondern entweder aus dem Herzen oder aus dem Bauch. Da ist unsere Wahrnehmung wirklich zentriert. Da passiert am meisten.
Da sind die Herzenswahrheiten, sage ich immer. Da findet man die, ja. Also genau.
Ja, hier oben finden wir die nicht. Ne? Da finden wir das Vögelchen, aber da finden wir nicht die Herzenswahrheit.
Ja.
Das
ja,
war auch
genau.
Gefühl.
Also mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht und ich werde mir das, ich habe da ein Interesse dran, auch mal mehr in diese Erfahrung einzusteigen, weil mir das ja bislang quasi da so reingestolpert bin und eher so schreckhaft dachte, so mal schnell wieder zurück in den Körper. Das ist alles ein bisschen spooky hier. Aber von den Erfahrungen, was ich von dir schon gehört habe, hat mich das auf jeden Fall neugierig gemacht. Gibt's noch etwas, was du vielleicht mitteilen möchtest oder ein Abschlusswort für die Hörer?
Ja, wenn euch das Thema interessiert oder auch ihr über meinen Weg ein bisschen mehr erfahren wollt, ich habe 2020 ein Buch zum Thema veröffentlicht mit dem Titel Unsichtbar.
Habe ich gesehen.
Und da habe ich so die Grundsätze meiner Methodik, aber sehr viel eben auch meine persönliche Geschichte mit einfließen lassen und die Stolpersteine und die Herausforderungen, die ich eben auch hatte und immer noch habe. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere da reinschaut, natürlich.
Verlinke ich auch hier unten drunter. Vielen Dank für deine Zeit und es war wunderschön. Danke, Oliver.
Dir vielen Dank, Stefanie, für die Einladung. Alles Gute.
Hast du auch Lust bekommen, jetzt dich mit außerkörperlichen Erfahrungen zu beschäftigen und dich diesem Thema zu widmen? Mich haben die Ausführungen von Oliver sehr fasziniert und mein Fazit ist eigentlich, dass außerkörperliche Erfahrungen auch eine Möglichkeit sind, mehr zu sich selbst zu kommen. Eine weitere Möglichkeit, von innen heraus auch andere Bewusstseinszustände zu erleben, multidimensionale Erfahrungen zu machen und das bereichernd wieder im täglichen Leben anzuwenden. Oder eine weitere Möglichkeit, unsere sensitiven Anlagen wertvoll zu erleben und einzusetzen in unserem Alltagsleben, ganz praktisch zu nutzen. Ich wünsche dir jetzt, dass du das heute ganz besonders schön erlebst, dieses Jahr für dich mit deiner ganzen Sensibilität, Sensitivität und allem, was damit möglich wird. Alles, alles Liebe für dich. Eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.